Makroskop Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen zur April-Ausgabe der Makroskop Shorts und damit zu einem knackigen Überblick über die wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen. Ich bin Franziska Walser und der kompetente Mann an meiner Seite ist Klaus Michelsen, Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Grüß dich, Klaus.
Hallo, Franziska.
Hast du ein paar Osterhasen gegessen über Ostern, solange die Zuckersteuer noch nicht gekommen ist?
Ja, klar. Das Nest war gut gefüllt. Die Schokolade ist größerenteils schon gegessen. Die Zuckersteuer kann kommen.
Sehr gut. Die kommt ja vor allem vielleicht für gesüßte Getränke und das ist einer von 66 Vorschlägen zur Sanierung der Krankenkassen. Darüber sprechen wir später noch im Podcast. Aber zuerst mal ein Blick in Richtung EU.
Eine echte Überraschung.
Nach 16 Jahren unter der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban steht in Ungarn ein Machtwechsel an. Peter Modjo hat als Kandidat der bürgerlichen Tisza-Partei überraschend deutlich gesiegt, sogar mit der nötigen Zweidrittelmehrheit für Gesetzesreformen. Klaus, Orban hat ja auf EU-Ebene zuletzt einiges blockiert. Steht da der neue Ministerpräsident für einen anderen Kurs in Europa?
Ja, für Europa ist das, wenn man so möchte, quasi ein institutionelles Upgrade. Also wir haben endlich wieder eine Situation, wo man diese Einstimmigkeit und dieses Veto Ungarns überwinden kann. Und das ist eine sehr gute Nachricht für die Entscheidungsfähigkeit der Europäischen Union. Und insofern ist diese Wahl eigentlich für alle, die Europa stärken möchten, eigentlich ein sehr, sehr gutes Signal.
Und was für Vorhaben meinst du, können jetzt wieder angegangen werden? Also was sind so die nächsten Schritte, die jetzt wieder möglich sind?
Ja, wir haben mit Orban ja denjenigen gehabt, der historisch gesehen die meisten Vetos ausgesprochen hat gegen alles Mögliche. Zuletzt hat sich das sehr stark kristallisiert an der Frage, wie finanzieren wir eigentlich die Ukraine in ihrem Konflikt? Gibt es die Möglichkeit, Kredite freizugeben, auch für den Wiederaufbau oder die wirtschaftliche Unterstützung in der Ukraine? Da haben wir ja als Europäische Union ein vitales Interesse dran. Und das dürfte wieder Bewegung an der Stelle geben. Und das ist auch eine gute Nachricht.
Ja, das war ja auch die erste Forderung von Merz, ne? Dass man sagt, so, da können jetzt diese Gespräche wieder losgehen. Die Frage ist, wann können sie losgehen? Also wie installiert muss Modjo sein, sozusagen, damit das freigegeben werden kann?
Genau.
Aber das wäre so das Erste, was kommt.
Das wäre das Erste, was kommt. Und wenn man sich da an der Stelle mal geeinigt hat, dann hat man einen ganz wichtigen Punkt weggeräumt, um dann vielleicht auch an anderen Stellen weiterzukommen, wo man sich dann auch verhakt hat. Also mit Blick auch auf die Industrie- und Wirtschaftspolitik. Ungarn ist jetzt ein Land gewesen, was in den letzten Jahren eben nicht so besonders gut dagestanden hat, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Auch da kann man jetzt natürlich wieder andere Ansätze fahren und das ist gut.
Die Schlagzeile des Monats.
Mit 66 Sparvorschlägen fängt die Arbeit an. Das titelt die Tagesschau zu den Reformen im Gesundheitssystem. Klaus, 66 Vorschläge, das ist jetzt natürlich ein bisschen viel, um es hier zu besprechen. Es geht auch um ein potenzielles Milliardenloch. Da sind vielleicht 66 Vorschläge gar nicht zu wenig. Vielleicht kannst du mal 2 bis 3 Vorschläge nennen, die wirklich ans Eingemachte gehen. Also die, wo man sagen würde, das ist eine Zumutung, aber da steckt auch richtig Sparpotenzial drin.
Ja, es ist ein, also um das jetzt mal insgesamt einzuordnen, wir haben einen Kommissionsvorschlag, der bewusst eben mehr Vorschläge gemacht hat, als benötigt werden, um ein akutes Finanzloch zu schließen.
Also es ist wie so eine Art Menü, ne? Es wird nicht alles 66 wird umgesetzt, sondern die Politik kann wählen.
Und das ist ja auch richtig, weil man eben wirklich teilweise schmerzhafte Entscheidungen treffen muss. Und die zu treffen, muss man dann abwägen. Und dann geht es eben nicht, dass man eine Kommission hat mit einem Vorschlag und man am Ende eine Kommission irgendwo schlecht dastehen lässt, weil man der nicht folgt auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch diese Trade-offs, die man entscheiden kann, politisch überhaupt nicht offenlegt. Also das ist der Vorteil, wenn man so vorgeht, dass man eben verschiedene Optionen hat, weil man dann eben sagt, ich entscheide mich bewusst als Politik für eine Option A und gegen eine Option B, weil ich wäge hier Dinge ab. Und diesen Abwägungsprozess transparent zu machen, ist eine total wichtige Geschichte. Das ist einfach für die Legitimation solcher Vorhaben.
Weil es ja um die Frage geht, wem greift man in die Tasche letztendlich? Ne?
Genau.
Den BürgerInnen, die ja die Beiträge zahlen oder die, im Gesundheitssystem? So, ja.
Es ist am Ende, genau, es geht um Reformen, die da strukturell wirken sollen. Und da bedeutet das dann Einschnitte für viele Menschen und man muss sie begründen. Und da gibt es eben zahlreiche Sachen, die man in den letzten Jahren nicht angefasst hat, weil sie natürlich kontrovers sind. Also wir reden da beispielsweise über die beitragsfreie Mitversicherung der Ehepartnerin oder des Ehepartners. Das sind Sachen, die hat man eben in den letzten Jahren nicht angefasst, weil auch da gesellschaftliche Gruppen sehr stark opponiert haben. Das ist etwas, worüber man aber sicherlich reden muss, genauso wie diese versicherungsfremden Leistungen. Das ist halt sehr, sehr kontrovers. Was davon muss dann eben zurückgegeben werden in die Verantwortung der Bürger.
Versicherungsfremde Leistungen, das sind die Bürgergeldempfänger, die da versichert sind auch, meinst du das?
Das sind Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger, aber eben auch Sachen, die in das Gesundheitswesen hineingestrickt wurden, die aber eigentlich gar nicht Aufgabe der Gemeinschaft in dem Sinne sind, sondern das sind Aufgaben, die man eigentlich aus dem Steuersäckel bezahlen sollte. Also zum Beispiel die Mitversicherung der Ehegatten, das ist etwas, was man sagt, okay, das haben wir mal so entschieden, aber es ist überhaupt nicht klar, dass das eben die Beitragszahler machen müssen, sondern das wäre etwas, was eben alle Steuerzahler zum Beispiel aufbringen sollten.
Ja.
Also das ist kontrovers. Auf der anderen Seite geht es ja auch um die Frage, wie sind die Vergütungsmodelle für die Ärzteschaft, für Apotheken, für auch die pharmazeutische Industrie? Welche Regeln davon hat man sich gegeben und welche Regeln führen hier zu welchen Ausgabenpositionen und kann man daran was ändern? Das ist etwas, wo natürlich Kontroversen entstehen und wo sich alle, die da Interessen haben, natürlich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Und das Dritte, das ist dann wieder etwas, wohinter man sich eigentlich vereinen könnte, nämlich die Frage, wie schafft man ein Gesundheitswesen, was modern ist, was aber eben auch in den Anreizen für alle etwas verändert. Mhm. Also wenn wir über Prävention sprechen, dann ist das etwas, was eben ein Paradigmenwechsel bedeutet. Man möchte eben nicht Krankheit kurieren, sondern Krankheit verhindern. Und das bedeutet natürlich, dass sich alle, die sich jetzt in einem System eingerichtet haben, was Krankheit kuriert, umorientieren müssen und verändern müssen. Auch das ist etwas, was diskutiert wird.
Genau, da spielt zum Beispiel eben die schon besprochene Zuckersteuer, Schnapssteuer, Tabaksteuer, das spielt da mit rein, aber da gibt es auch noch andere Punkte, die in die Richtung gehen, ne?
Genau, ja, es gibt da verschiedene andere Punkte, wo es dann um die Frage geht, wie honoriert man eigentlich Präventionsleistungen? Also das sind so Sachen, da sollte man eben genau drüber nachdenken und es ist gut, dass diese Optionen eben auf den Tisch gelegt werden.
Und würdest du sagen, das sind jetzt einfach altbekannte Forderungen in diesem 66-Vorschläge-Format neu gebündelt oder sind wirklich Sachen neu im Sinne von, haben wir so noch nicht gehört?
Also ganz fürchterlich neu sind die Vorschläge nicht. Das würde mich auch sehr wundern, weil natürlich auch alle, die daran beteiligt waren in dieser Kommission, ja auch seit Jahren schon über genau diese Dinge diskutieren, schreiben und forschen. Also insofern, das ist nichts, was einen in der Breite überrascht. Das ein oder andere ist vielleicht überraschend, dass sie es mit aufgenommen haben. Also dieses Thema Zuckersteuer oder Tabaksteuer, das sind halt kontroverse Themen. Und da ist es natürlich eine Entscheidung auch einer Kommission, sowas dann eben in den Vorschlagkorb mit hineinzustecken, ja.
Du hast gerade schon gesagt, das trifft eben auch das Gesundheitssystem und wie da honoriert wird. Jetzt gibt es ja Vorschläge, die auch konkret die Pharmabranche betreffen. Welche wären das denn und sind die sinnvoll aus deiner Sicht?
Ja, das ist natürlich, wird geschaut, in welchen Bereichen, in allen Leistungsbereichen, dass man da Vorschläge macht, wie man weniger Geld ausgeben kann. In dem Pharmabereich ist es so, dass naturgemäß wir da einige Bedenken mitbringen, wenn wir über sogenannte Herstellerabschläge sprechen. Das ist der Zwangsrabatt, der dann eben auf verhandelte Preise erhoben wird.
Speziell bei neuen Medikamenten.
Genau,
ne?
Das wird eben in einer Verhandlungssituation festgemacht, wie der Preis für ein Medikament ist. Es gibt eine Nutzenbewertung, darauf aufbauend wird verhandelt und im Ergebnis sagen sich die Krankenkassen und die Pharmaunternehmen, okay, das ist es. Und danach kommt jemand und sagt, wir legen nochmal einen Rabatt darauf. Und das ist etwas, womit die Branche natürlich hadert, das auch aus guten Gründen. Also es gibt eben schon die Frage zu beantworten, warum muss man nach einer Verhandlung, nach einer Verhandlungslösung dann nochmal rabattieren? Mhm. Das ist nicht ganz geklärt. Es gibt auch eine internationale Situation, die eigentlich solche Rabatte ungünstiger macht, in dem Sinne, als dass die USA eben sehr genau gucken, welche Preise werden in anderen Ländern aufgerufen und die Unternehmen dann entscheiden müssen, kann ich zu diesem Preis in Deutschland ein Produkt zur Verfügung stellen, wenn ich mir damit den amerikanischen Markt deutlich beschädige. Das sind solche Fragen, die müssen da abgewogen werden und letztlich bedeutet das auch Fragen rund um die Investitionstätigkeit von Unternehmen. Wo investiere ich in Produktion, wo investiere ich in Forschung und Entwicklung? Auch das hängt natürlich mit der Ertragslage zusammen. Und die Dinge abzuwägen, das ist jetzt Aufgabe der Politik.
Und die macht sich ja jetzt relativ schnell ans Werk. Also es gibt heute, wir sprechen am 14. April, heute gibt es eine Pressekonferenz von der Gesundheitsministerin Nina Wagen. Und es soll schon Ende April, glaube ich, sogar ein Gesetz geben. Ne? Also es wird jetzt schnell entschieden aus diesen 66 Vorschlägen.
Ja, genau. Es gab diesen Koalitionsausschuss jetzt am Wochenende. Da gab es dann das gemeinsame Papier, wo der Fahrplan festgelegt wurde für einige Reformvorhaben. Das betrifft einerseits die Gesundheits- und Sozialversicherungssysteme. Da haben wir auch so schöne Geschichten wie den Tankrabatt drin gehabt. Also da wurde festgelegt, okay, wir wollen hier schnell vorangehen. Und heute gibt es dann eine Pressekonferenz dazu, wo entweder schon die ersten Eckpunkte kommuniziert werden, wohin die Reise geht, oder eben auch der Fahrplan kommuniziert wird, wie man jetzt bis Ende April und darüber hinausgehend vorgehen möchte.
Und wie ist dein Gefühl, also wie macht sich Nina Wagen als Gesundheitsministerin jetzt in dem Kontext? Also der Tagesspiegel hat sie zum Beispiel Zumutungsministerin genannt. Hat die da die nötige Durchsetzungskraft?
Das wird sich jetzt zeigen. Also wir haben ein Gesundheitswesen, was in den letzten Jahren auch doch nochmal deutlich ausgeweitet wurde, auch im Leistungsspektrum. Und das ist so in der Form nicht tragbar. Also die Frage, was müssen wir strukturell verändern, damit wir auch in der demografischen Situation in 5 Jahren, in 10 Jahren eben noch eine gute Gesundheitsversorgung haben, ist eine, die muss beantwortet werden. Da muss Nina Wagen jetzt stehen. Und das ist kein Job, der jetzt ganz große Beliebtheit in der Bevölkerung erzeugen wird, sondern da wird es Kontroversen geben. Das zu moderieren ist eine Herausforderung.
Das sollte man sich merken.
Man sieht es gerade eher am Kalender als am Wetter, aber es ist Frühling und passend dazu hat Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil einen Frühling der Reformen angekündigt. Klaus, ich hatte ein bisschen Déjà-vu, weil wir haben ja ausführlich über den Herbst der Reformen gesprochen im Podcast.
Ja, der Frühling der Reformen kommt jetzt. Also es hat ja einen Grund, warum gerade jetzt eine solche Rede gehalten wurde und auch der Ort ist nicht ganz zufällig.
Die Bertelsmann-Stiftung, ne?
Genau, ja. Ja. Also das ist für die SPD eine unheimlich schwierige Situation und für den Parteivorsitzenden, den Co-Parteivorsitzenden im Besonderen auch, weil jetzt 2 Landtagswahlen nicht gut gelaufen sind. Ein Ministerpräsidentenamt wurde verloren. Man hat in der Folge gesehen, dass das auch einen kleinen Riss zwischen der Landes-SPD und der Bundes-SPD in Folge gegeben hat. Und der Vorwurf stand im Raum, ihr seid hier untätig. Und die SPD ist eben nicht in der Lage, eine Reformpartei zu sein. Ja. Und das ist das, was Lars Klingbeil jetzt letztlich vielleicht auch signalisieren wollte. Das, was man als Parteivorsitzender ungern tut, nämlich den eigenen Leuten sagen, passt mal auf, wir müssen uns hier verändern. Das ist ein Sinn und Zweck gewesen und nach außen gerichtet das Signal senden, wir sind auch bereit, hier grundlegende Reformen zu machen.
Ich habe so einen Kommentar gelesen, es war ganz nett, er hat gesagt, die Gunst der ungünstigen Stunde hat er da genutzt in dem Moment und sagt ja auch, 2026 wird uns Mut abverlangen in der Rede vor der Bertelsmann-Stiftung. Also das ist durchaus ein Appell an die eigene Partei, gerade wenn es um so sozialpolitische Einschnitte geht, ne?
Absolut. Also da sind die Hürden besonders hoch. Also die Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Bürgergeld um? Gibt es eine Sozialstaatskommission, die da einen Vorschlag gemacht hat? Und da gibt es auch schon einige Gesetzesvorhaben. Wie gehen wir mit Arbeitsanreizen um? Wie gehen wir mit auch letztlich der Frage um, wie sicher sollen Arbeitsverhältnisse sein? Also da die Debatte um, brauchen wir nicht etwas mehr Flexibilität?
Bei den Befristungen zum Beispiel.
Genau, ja. Also dass man da eben etwas offener wird, weil wir eben in einer auch wirtschaftlich disruptiven Zeit leben. Also wir brauchen jetzt Veränderungen und alles, was sozusagen die Veränderung zementiert, und das ist so ein bisschen die Sozialpolitik der letzten Jahre oder Jahrzehnte gewesen. Das ist etwas, wo wir mal zumindest die Diskussion brauchen, ob wir uns das leisten können.
Also das zielt auf Steuermodelle, also zum Beispiel das Ehegattensplitting war ja auch in dem Kontext, hat er ja auch in Frage gestellt. Es zielt aber auch auf die Industrie, also es soll ein neues deutsches Wachstumsmodell geben, was jetzt sehr frühlingshaft blumige Worte natürlich sind. Was steckt denn da dahinter?
Ja, also es ist alles auf den Blick der Erneuerung ausgerichtet, also oder die Perspektive ist auf Erneuerung ausgerichtet. Also er hat natürlich schon einiges angestoßen. Wir haben da über diesen Deutschlandfonds ja auch schon mal gesprochen, der eben die Finanzierung neuer Geschäftsmodelle ermöglichen soll, der eben Skalierung, also das Hochfahren von Produktion in innovativen Bereichen ermöglichen soll. Das alles stellt er natürlich jetzt in den Vordergrund und sagt, wir brauchen hier eine neue unternehmerische Dynamik und dafür möchte ich die Rahmenbedingungen schaffen, indem ich auch an der steuerlichen Seite was tue. Wir haben ja schon die Absicht, die Körperschaftssteuersätze zu verändern, das heißt die Steuerlast der Unternehmen zu reduzieren. Wir können auch noch mal darüber nachdenken, nachdenken, wie wir europäische Industriepolitik gestalten. Da gibt es ja die Debatte um Buy European und die Frage, was kann man eigentlich dafür tun, dass hier nicht nur sozusagen tolle Ideen entstehen, sondern dass daraus auch Wertschöpfung kommt. Und das ist etwas, was er angestoßen hat, ja.
Wobei ja, also was drüber steht als Überschrift ist ja sozusagen, wir können jede Krise und jedes Problem nicht mit noch mehr Geld beantworten. Also das heißt, es geht schon mehr um eine Umverteilung als darum, Geld irgendwie reinzupumpen ins System.
Ich glaube, das ist eine klare Absage an alle Fantasien, die lauten, wir können unsere Staatsquote noch weiter steigern. Also wir haben mittlerweile eine Staatsquote von über 50%. Das ist etwas, wo wir einfach auch an die Grenzen kommen dessen, was ein Staat in die Hand nehmen kann im wahrsten Sinne des Wortes und woanders hin tun kann. Also wir müssen schon auch lernen, damit umzugehen, dass die Ressourcen endlich sind. Der Haushalt, so wie er jetzt projiziert ist, für die nächsten Jahre wird unheimlich schwierig aufzustellen zu sein. Also da haben wir jetzt schon absehbar kaum Spielraum für wirklich politische Entscheidungen, sondern viel Geld ist schon jetzt gebunden in Dingen, die wir in den letzten Jahren beschlossen haben. Und das ist eine Situation, wo man natürlich dann auch politisch irgendwo an die Grenzen der Gestaltbarkeit kommt und wo man dann eben auch klar sagen muss, okay, an der Stelle sind die Grenzen, wir müssen hier grundsätzlich Dinge anders entscheiden.
Das waren die Makroskop Shorts im April mit VfA-Chefökonom Dr. Klaus Michelsen. Welches Thema nimmst du dir denn diesen Monat mit meinem Kollegen Philipp Eins vor zur Vertiefung?
Ja, wir haben ja unsere Frühjahrs- und Herbstprognosen. Und diesen April sind wir in der Frühjahrsprognose. Wir werden also vorstellen, wie ist der Ausblick für die pharmazeutische Industrie, für die Industrie insgesamt. Wir gucken uns an, wie trifft dieser Energiepreisschock die Wirtschaft? Wie wirkt sich das auf die Inflation aus? Und wie sehen wir dann die gesamtwirtschaftliche Lage? Das ist was Spannendes in diesen Zeiten.
Okay, frühlingsfrische Zahlen und wir hören uns dann im Mai wieder.
So ist es.
Ich bin Franziska Walser, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie den Makroskop-Podcast abonnieren. Das geht kostenfrei auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und mehr Hintergründe zur Branche gibt es auf vfa.de. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.
Sie hörten Makroskop Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.